willkommen bei The German Fest. Bitte nenne mir deinen Namen.
Michael Koch.
Deine Position?
Ich bin Direktor für Artificial Intelligence bei der Lufthansa End Solutions und Vorstandsmitglied beim ARIC, dem Artificial Intelligence Center Hamburg.
Bitte beende die folgenden Sätze. Deutschland ist ein Innovationsstandort bei...
Wir haben sehr viele gut ausgebildete Experten, auch gerade aus der Forschung heraus. Super Grundlagen. Thema, wie bringen wir es auf die Straße, das ist ein anderes Thema.
Die Herausforderungen der digitalen Transformation sind...
Wir haben viele etablierte, gut laufende Prozesse, in Anführungszeichen, die man ja nicht anzurühren braucht.
Veränderungen sind...
Essentiell.
Das Besondere an meiner Arbeit ist...
Ich kann damit planen, dass ich jeden Tag Überraschungen erlebe.
Entscheiden Sie schnell, Data oder Data?
Data.
Europa oder Nordamerika?
Europa.
Science Fiction, Filme oder Literatur?
Literatur.
Windows, Apple oder Linux?
Ich liebe Linux, aber nutze Windows.
Vielen Dank, das reicht für mich. Deine persönliche Moderation wird jetzt konfiguriert.
Hallo Michael. Ich bin Iva, deine persönliche, künstlich intelligente Moderation. Es freut mich, dich kennenzulernen, denn du kennst dich mit Programmen wie mir aus. Du bist Innovationstreiber bei Lufthansa Industry Solutions und Vorstandsmitglied von ARIC, dem Artificial Intelligence Center Hamburg. Was genau macht ihr? Wie kann ich mir eure Arbeitsweise vorstellen?
Wir sind eine Innovationsabteilung, aber haben auch gleichzeitig ein Profit Center. Das heißt, ich muss wirklich produktive KI-Applikationen auch entwickeln, die Umsatz machen. Das heißt, ich bin gezwungen, Innovationen in die Praxis zu überführen. Und das ist eine relativ große Abteilung. Wir haben 100 AI-Experten, die sowohl die Lufthansa als auch den externen Markt berät. Das ist unser Auftrag auch, Innovationen auf dem Markt quasi auch zu erforschen, in die Lufthansa mitzubringen und das, was wir in der Lufthansa lernen, natürlich auf den externen Markt wieder einzusetzen.
Wie geht ihr dabei vor? Entwickelt ihr erst etwas und integriert es danach? Oder geschieht das alles zeitgleich?
Es ist in der Tat auch zum gewissen Grad unstrukturiert, weil Innovation entsteht durch Reibung. Also ich muss auch darauf setzen, dass man halt mal nicht den konventionellen Weg geht. Aber in der Tat, wir setzen viele kluge Köpfe auch darauf ein, dass sie sagen, dass sie eigene Ideen pitchen können. Und wenn diese Ideen überzeugen, dann kann man einen ersten Proof of Concept machen, der aber relativ schnell auch dazu führen muss, um zu sagen, funktioniert das nicht. Das heißt, fail fast.
Wie ist euer Team zusammengestellt? Wer ist alles dabei?
Wir sind eine Kombination an wirklich Data Engineers, Datenexperten. Das heißt, ja, wir setzen alles auf KI, aber ohne Datengrundlage, ohne das Ganze zu organisieren, kann man keine KI wirklich verwenden oder einsetzen. Das heißt, es gibt die Datenexperten, es sind oft Informatiker, die entwickeln, die große, komplexe Systeme designen können und das beherrschen. Und es gibt auf der einen Seite dann die Data Scientists, AI-Engineers, die eher mathematischen Hintergrund haben, die wirklich mit Daten umgehen können, es visualisieren können, aber auch erklären können. Und gerade diese zwei Faktoren zusammenzubringen, ist quasi die Technologie-Expertise, die man mitbringt. Und was man braucht man dazu noch? Einen Fachexperten. Aber das kommt dann oft von draußen.
Ich stelle mir hier zwei Teams vor. Eines, das für die Maschine spricht, die Daten versteht und den Code schreibt, und eines, das die menschliche Komponente im Auge behält. Geht das in etwa in die Richtung?
Das passt sehr gut, wobei ich sage, wir stehen quasi für die Technologie und unser Kunde oder unser Fachbereich dann für die andere Seite. Also wir sind es gewöhnt, auch ein bisschen provokativ zu arbeiten, sage ich mal so.
Spätestens seit dem Auftreten von ChatGPT und einigen Bildgenerierungsprogrammen wird auch öffentlich sehr viel über die Applikation von KI gesprochen. Wie siehst du diese Entwicklung? Ist künstliche Intelligenz bereits in der Gesellschaft angekommen?
Leider nein. Ich bin trotzdem positiv. Ich arbeite jetzt auch 10 Jahre in dieser Abteilung. Ich habe die Mitarbeiter 1 fast mit aufgebaut. Und viele der Digitalisierungsprobleme können wir eigentlich schon seit 10 Jahren, seit 20 Jahren lösen. Ja, nur Deutschland ist da sehr skeptisch. Und generative AI gibt es auch schon sehr lange. oder sagen wir mindestens seit 2018 gibt es ein Paper, was rauskam, was so ein bisschen das eingeleitet hat. Und es ist jetzt schön zu sehen, dass seit Dezember letzten Jahres, seit Winter letzten Jahres durch ChatGPT dieser Spirit quasi in Deutschland auch ankam.
Diese Zurückhaltung, diese Vorsicht, das wird den Deutschen öfter nachgesagt, aber auch als Sicherheitsmechanismus angepriesen. Was hältst du davon? Ist es ein Fluch oder Segen?
Es ist mit Sicherheit ein sinnvoller Schutzmechanismus und ich bin auch ein Part der deutschen Kultur. Ich merke es selbst an mir. Wir durchdenken alles. Wir analysieren alle Probleme, die da entstehen könnten und sind deswegen sehr vorsichtig. Und das ist natürlich wichtig. Und das ist auch, was uns auszeichnet auf dem Markt, warum wir auch exportieren, warum wir gute Produkte haben oder hatten. Aber es ist in dem Fall, geht es für mich zu weit an der Stelle. Also wir brauchen auch die andere Seite, die experimentiert und die Risiken eingeht. In vernünftigem Maße. Und ich denke aber in dem Fall KI wird es überzeichnet. Also so ein hohes Risiko, wie in den Medien vielleicht auch wiedergespiegelt wird, haben wir hier definitiv nicht aktuell.
ChatGPT ist die wohl prominenteste KI aktuell. Auch an anderer Stelle haben wir viele chatbasierte Applikationen gesehen. Was glaubst du, könnte der nächste große Durchbruch sein? Was könnte ähnlich disruptiv und erfolgreich sein?
Ich kann natürlich keine Glaskugel lesen. Also generell sind wir mit ChatGPT und Sprachmodellen noch ganz am Anfang. Das heißt, selbst wenn wir uns darauf konzentrieren, haben wir schon eine Menge Sachen zu tun. Ich sag jetzt mal, wir haben uns zum Beispiel den einfachsten Business Case rausgegriffen, den Smart Assistant, der ganz einfach ChatGPT auf eigene Unternehmensdaten anwendet und das halt sicher EU-konform und so weiter. Das war auch eine Menge Arbeit, aber ist mittlerweile halt erledigt. Das heißt, ich kann ChatGPT auf den eigenen Daten sicher EU-konform in Deutschland eigentlich in allen Unternehmen einsetzen. Das geht. Und das ist schon ein Riesensprung, dieser simple Use Case, die Suche in ein anderes Level zu heben. Ja. Wo ich aber auch schon kulturelle Thematiken habe, wo ich sage, wir sind es nicht gewohnt, mit natürlicher Sprache zu googeln. Oder ich sage jetzt mal, man bekommt eine neue Programmiersprache in Englisch oder Deutsch. Das kennen wir so nicht. Das heißt, eigentlich ist das das ganz logische Thema, was jetzt die nächsten Monate immer wieder kommen muss, aber was in Deutschland auch noch dauern wird, bis das überall angekommen ist. Das wird auch schon transformativ sein. Es ist sehr simpel, es ist sehr einfach. Darauf guckt man dann nicht so gerne mehr. Das ist auch schon die Zeit, dieses Thema Smart Assistant, Smart Search ist fast schon für uns vorbei. Also das ist echt, das machen wir dann jeden Tag so nach dem Motto und ist nicht mehr innovativ. Für uns zumindest. Ich denke, es braucht noch eine Weile. Wir haben aber die weiteren Schritte, auch gerade generativen Bilderzeugung. Also ja, im Retailing-Bereich hat man angefangen, den Wasserkocher am Strand in Bali zu zeigen, so nach dem Motto, was einen schon verblüfft, dass man das einfach so generieren kann, sein Produkt platzieren und weitere Marketingvorlagen zu machen. Das wird auch immer mehr auftauchen, es wird auch witzig sein und so weiter, aber dann stellt sich immer die Frage, ja, und was bringt uns jetzt wirklich? Also es gibt viele Anwendungsfälle vielleicht auch für Architektur, dass ich eine Wohnung quasi mir generieren lasse oder sage, ich hätte jetzt gerne alle Möbel in Rot anstatt in Gelb und so weiter. Aber es ist halt schwierig auch für den Standard in den deutschen Firmen zu sagen, ja, und jetzt, was bringt mir das im Lager?
Das heißt, du siehst eher eine Anwendung im Consumer-Bereich?
Momentan ist es leichter in dem Bereich, ja. Also ich auch selbst experimentiere sehr viel privat auch mit Fotogenerierung, auch mit meinem eigenen Gesicht, mich vielleicht nochmal jünger darzustellen als einfach als Spiel oder ich habe für einen Geburtstag habe ich mich jetzt in einen Ritter verwandelt oder sowas nach dem Motto. Ne? Also das ist alles kein Thema. Ne? Es ist aber genau die Frage, wie kommt das im Alltag, im Geschäftsalltag an? Aber genau das ist auch das, was wir heute versuchen. Wir haben ja einen Workshop über, wie spreche ich mit einer künstlichen Intelligenz. Die Thematik ist, ich rege dazu an und wir haben entsprechende Formate, um alle damit experimentieren zu lassen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir müssen alle die Angst davor verlieren und einfach damit loslegen.
Den Workshop »Wie spreche ich mit einer künstlichen Intelligenz?« gibst du auch heute auf der Solutions-Messe. Was erzählst du dort? Würdest du sagen, die Art, wie wir mit Maschinen kommunizieren, hat sich in den letzten Jahren verändert?
Definitiv. Also dieses Format, ich sage mal, man spricht auch in Fachkreisen über Prompt Engineering, ist auch selbst schon in IT-Kreisen umstritten. Also momentan braucht man definitiv Prompt Engineering, um die richtigen Ergebnisse rauszukommen. Also richtig einzugrenzen, wie die Antwort lauten soll. Dass sie präzise sein soll. Dass sie keine falschen Informationen generieren soll. dass sie vielleicht gezielt auch Informationen aus einem Dokument extrahieren soll. Dafür brauche ich Anleitungen. Und man sagt aber, dass das in den nächsten 12 Monaten schon viel intuitiver wird, noch einfacher anzuwenden.
Können Menschen denn zukünftig auch mit einer KI sprechen, wie sie untereinander sprechen? Prompten ist doch für viele Menschen eher ein Code, eher eine Art Fremdsprache, die man erst lernen muss.
Das ist definitiv nicht der Fall eigentlich. Sondern ich sag ja, wenn wir heute googeln, wenn wir heute suchen, dann sind wir eigentlich darauf geschult, seit 2 Jahrzehnten nach Stichwörtern, nach Fehlercodes, nach Fachbegriffen zu suchen. Und im Grunde genommen ist es einfacher. Ich kann natürlich Sprache verwenden, ich kann einen Satz so formulieren, wie ich ihn normalerweise vielleicht in meiner Familie zu auch meinem 6-jährigen Tochter sagen würde. Und ich kann erwarten, dass das genau beantwortet wird und ich nicht mehr unterscheiden kann, eventuell, wer das jetzt wirklich formuliert. Das geht jetzt schon. Und ich kann in genau diesem Maßstab auch weitergehen und sagen, ich möchte, dass du, wie gesagt, präzise antwortest. Ich möchte, dass du mir eine Antwort gibst, die nur 100 Wörter umfasst. Ich möchte, dass es ein Nicht-Experte versteht und so weiter. Also ich kann in der natürlichen Sprache weitere Eingrenzungen geben. Viele sagen auch, es ist im Prinzip einfach nur ein Skill, wie ich Probleme akkurat formuliere, so dass sie verstanden werden. Und das gleiche Thema habe ich, wenn ich mit dir spreche. Und das gleiche Thema habe ich, wenn ich mit meiner Frau spreche. Ich muss präzise kommunizieren. Ich meine, die meisten Probleme, die man auch in der Softwareentwicklung hat oder generell im Fachbereich, beruht darauf, dass man nicht präzise kommuniziert. Und im Prinzip brauche ich diesen Skill.
Ich höre hier heraus, es gibt so etwas wie Missverständnisse zwischen Mensch und Maschine. Kann das nicht zu Problemen führen?
Definitiv. Und das ist ja auch eins der zentralen Themen, warum man Probleme sieht und ganz, ganz legitim auch Probleme sieht, ist das Thema Halluzination. Kurz zusammengefasst, wenn ich eine Frage stelle und eine Expertenantwort erwarte, kann ich ja auch keine Emotionen ablesen und ich kann auch keine Lüge in diesem Text erkennen. Ich kriege sachlich eine Antwort in vielen Fällen. Und wo jetzt die Information herkommt, kann ich nicht in allen Fällen sehen und ich kann es nicht verifizieren.
Kann eine KI denn lügen, also bewusst die Unwahrheit sagen?
Nicht bewusst, sie lügt nicht bewusst. Sie hat eine Informationsbasis und auf der versucht sie, die bestmögliche Antwort zu geben. Man kann ihr jetzt auch sagen, und das geht auch bei dem sogenannten ChatGPT, dass man keine Antworten wünscht, die nicht auf präzisen Informationen beruhen. Das findet nicht ganz, aber das ist schon eine andere Einstellung. Das ist ein anderes indigeniertes Prompt, weil ich einfach andere Antworten haben möchte. Das funktioniert. Und ich kann zum Beispiel die KI dann auch weiterhin mit Dokumenten füttern und sagen, ich möchte nur Antworten, die du aus diesen Dokumenten verstanden hast. Das hilft, aber ist auch keine ultimative Lösung. Ich werde dieses Problem nicht komplett momentan verhindern können.
Wir haben jetzt hauptsächlich über textgenerierende KI gesprochen. Sind das Themen, denen du auch in deinem beruflichen Alltag begegnest?
Also die Beispiele, die ich gerade genannt habe, sind genau die Gefahr. Also generell Digitalisierung in Deutschland bedeutet auch, dass ich Standardprozesse automatisieren kann. Warum? Weil in den meisten Prozessen Text vorkommen. Und ich rede davon auch zum Beispiel Rechnungen. Auch wir haben gerade das Thema internationale Rechnungen, sind sehr schwer zu automatisieren gewesen, weil wenn ich eine indische Rechnung habe, funktioniert die komplett anders als eine deutsche Rechnung und auch jeder Arztpraxis hat eventuell was ganz anderes und diese Sprachmodelle verstehen diese Dokumente. Also ich rede wirklich über Verstehen. Ich brauche da auch nicht mehr zu programmieren, guck genau in diese Stelle, da ist die Adresse und versuche die Adresse rauszufinden, sondern ich gehe einen Schritt weiter und sage, bitte gib mir die Rechnungsadresse oder bitte gib mir den Betrag. Und es funktioniert in vielen Fällen out of the box. Und das kann ich in Deutschland überall anwenden. Und es führt aber auch zu Problemen, weil, wie gesagt, es geht halt nicht immer. Und ich kann auch nicht, wie in Vorhersagesystemen, dann die KI darum bitten und sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ergebnis korrekt ist, ist bei 90%. Das bekomme ich nicht.
Weil das zwei verschiedene Mechanismen sind, die nicht zusammen funktionieren?
Es gibt ja auch Lösungen, aber ja, ich kann halt schlecht einen Antworttext in einem KPI zusammenfassen, sage ich mal so. Ich müsste ja auch fast jede Aussage in den Satz dann untersuchen und sagen, was ist davon jetzt zu welchem Prozentsatz richtig und falsch. Also es ist nicht so einfach.
Wenn du einer Problematik mit einer künstlichen Intelligenz begegnest, warum kannst du dann nicht einfach eine KI nach der Lösung fragen? Wie genau funktioniert das?
Das würden wir auch in dem Workshop heute Mittag sehen. Aber ich nehme jetzt ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Ich hatte gerade Einstellungsfeier von meiner Tochter und habe mir die Frage gestellt, ja gut, wie viele Getränke brauche ich denn? Ja, habe gesagt, frage ich mal, ChatGPT. Und habe mich dann auch durchgetastet und habe gesagt, okay, ich habe 60 Gäste, Kinder, Erwachsene, erwachte die Hälfte, trinkt keinen Alkohol, aber ich hätte gerne Säfte, Sprudel und so weiter. Und ja, die KI hat mir das berechnet, hat mir das schön aufbereitet und habe ich nur gesagt, ja, ich will nicht in Litern, ich will das direkt in 0,3 Liter Flaschenkästen haben, so dass ich direkt bestellen kann. Also letztendlich habe ich kommuniziert, so eine halbe Stunde, und hatte am Ende eine E-Mail an den Getränkehändler.
Und was kam am Ende dabei heraus?
Es war viel zu viel. Wobei ich auch mitgerechnet habe, dass der Getränkehändler als Experte mir auch den Tipp gibt und sagt, nö, das würde ich anders machen. Hat er nicht. Aber letztendlich weiß man ja, also ich meine, zu viel ist eigentlich kein Thema.
Ich finde, das ist ein sehr interessantes Beispiel. Nun ist es bei einer privaten Feier wirklich keine große Sache, wenn zu viel eingekauft wurde. Dieselbe Konstellation kann bei einem Einkauf von einem Unternehmen aber auch wirtschaftlichen Schaden anrichten. Wie geht man damit um? Oder wer ist denn am Ende dafür haftbar?
Auch hier nochmal um den privaten Kontext. Ich habe ja quasi mir ein Beispiel geben lassen und habe den Experten um gebeten, zu prüfen, zu korrigieren. Und ich würde sogar sagen, ja, der Experte hat dich korrigiert oder hatte andere Interessen, kann man vielleicht auch sagen, oder keine Zeit. Aber ich laufe ja nicht komplett ohne Qualitätssicherungsmechanismen drüber. Und das ist genau das, was ich hier auch brauche. Ich sage nicht, dass wir KI hier einsetzen und sagen, das löst alles ab, sondern ich brauche die Experten. Ich brauche sowohl am Anfang den Input, da haben wir eben drüber gesprochen, was wir gerade machen, Smart Assistant, ist, wir füttern mit Informationen. Das heißt, wir brauchen dieses Unternehmenswissen, wo diese Daten auch drinstehen. Und wir brauchen diese Daten auch, wenn die Daten vom Unternehmen nicht existieren und es quasi in den letzten 30 Jahren quasi mit Bauchgefühl ging, dann lässt sich das schwierig wirklich etablieren.
Okay, das heißt, abschließend werden wir auch in Zukunft erstmal nicht um die menschliche Kontrollinstanz drumherum kommen.
Definitiv nicht. Ganz im Gegenteil. Wir haben auch zum Beispiel Customer Feedback aus Crew und Cockpit von unseren Airlines. Also es sind teilweise pro Airline so 10.000 Kommentare im Monat. Das sind Sachen, wo, klar, da kommen simple Sachen wie der Champagner ist zu kalt, zu warm, Kartoffelpüree ist zu warm. Muss man auch ernst nehmen, ist wichtig, Kundenzufriedenheit. Aber es geht halt auch hin, dass vielleicht Kommentare aus dem Cockpit kommen, dass da was geregelt werden soll und so weiter. Es gibt unterschiedliche Prioritäten. Und das musste früher halt ein Pilot auch machen. Und der musste da reingucken und dann ist eine Kurzel drin und so weiter und so fort. Und da kann der KI halt sehr, sehr gut helfen. Die macht das mittlerweile halt in Millisekunden und kann zumindest dann einschätzen und sagen, oh, das da ist ganz, ganz wichtig. Das leite ich jetzt vielleicht auch in den gleichen Piloten wie vorher weiter. Aber der muss jetzt mal ganz schnell sich damit beschäftigen. Ne? Das sind jetzt keine Sachen, wo wir es einsetzen, wo das Flugzeug stillstehen würde. Ne? Das muss ich betonen. Also es geht darum, halt das Customer, das Kundenverhältnis zu verbessern sozusagen. Ne? Aber da ist es ganz klar, also ich kann nicht verzichten, aber ich kann darauf verzichten, dass ein Pilot, der teuer ist, der eigentlich auch was anderes machen sollte, in der Abteilung sitzt und sich diese Nachrichten halt täglich reinzieht. Das möchte der auch nicht.
Noch einmal eine Frage zu dem Smart Assist. Du sagtest gerade, dass man den erstmal mit unternehmenseigenen Daten füttern muss. Das klingt absolut nachvollziehbar, aber wie kann ein Unternehmen wissen, dass die eigenen Daten sicher und vertraulich behandelt werden?
Es gibt natürlich auch Standarddiskussionen darüber. Ich sag mal, wir in der Gruppe setzen auf Microsoft Azure sonst ganz stark. Das heißt, wir haben aber da auch erweiterte Compliance- und Security-Richtlinien. Das heißt, wir gehen nicht einfach hin und nutzen das, sondern wir prüfen sehr, sehr genau erstmal auch von der rechtlichen Lage, ob es verwendbar ist. Dann sagen wir, wir nutzen den Smart Assistant zum Beispiel in EU gehostet. Also es ist definitiv EU. Wir gucken darauf, dass die Daten nicht verlassen, diese EU. Wir gucken, dass es nicht neu trainiert und so weiter. Wir haben auch ISO-Zertifizierungen für unsere Prozesse und so weiter. Wir machen Pentests regelmäßig. Also wir setzen momentan stark auf Lösungen von Microsoft, mit die ja OpenAI halt auch mit verwenden und haben da zum Beispiel dann die OpenAI GPT 3.5 oder 4.0 Instanz in der sicheren Variante und können sicher gehen, dass die Daten da nicht verschwinden und sichern das komplett ab. Also das funktioniert. Es gibt auch weitere Instanzen, wo man sagt, wir brauchen das in Deutschland on-premise, aber muss wirklich sagen, da beraten wir auch zu, da gibt es auch Lösungen zu. Es gibt auch immer mehr Open-Source-Modelle, zum Beispiel Falcon ist so ein Stichwort, was da ganz gut fällt. Oder wir haben ja in Deutschland auch Aleph Alpha, mit denen wir auch partnern. wo es dann Lösungen gibt. Und dazu beraten wir natürlich, weil on-premise, muss man sagen, ist es schon schwerer und eventuell auch teuer, man braucht GPUs und so weiter und so fort. Aber es gibt dafür Lösungen.
Das klingt soweit solide. Über die deutsche Zurückhaltung oder Skepsis haben wir ja zu Beginn bereits gesprochen. Wie könnte man die vielleicht auflockern? Wie kann man deutsche oder deutsche Unternehmen dazu ermutigen, dieser Branche etwas mehr Vertrauen entgegenzubringen?
Es ist natürlich unser aller Job, gerade von KI-Experten, also auch auf diesen Konferenzen, auch ein bisschen über die positiven Seiten halt auch zu sprechen und halt auch Berührung zuzulassen. Und das genau machen wir ja mit diesen Formaten. Ne? Also es einfach zu testen. Und ich sage auch, wir haben momentan sehr, sehr viele Termine, wo wir auch, ich sag mal, von Arztinformationen über Versicherungen, auch Airline-Betrieb, einfach Daten auch versuchen zu verknüpfen mit der KI. Und die Antworten sind einfach verblüffend. Also es wird halt klar, wie krass dieser Unterschied mittlerweile ist. Das heißt, man sieht, es ist ein gewaltiger Fortschritt da. Und deswegen kann ich nur einfach sagen, damit beschäftigen und die Skepsis halt selbst aus dem Weg räumen oder selbst damit in Verbindung bringen. Wo sind die Risiken wirklich? Weil die meisten Themen, die meisten Gespräche, die ich in diese Richtung führe, liegen einfach darin, dass es einfach Unwissenheit ist.
Wie sieht es denn mit gesetzlichen Barrieren aus? Besteht hier irgendwo Handlungsbedarf, um KI flächendeckend in vielen Branchen einsetzen zu können?
Also es kommen ja gerade Regularien quasi. Also der EU AI Act soll ja ab nächstem Jahr in Kraft treten, hat dann eine gewisse Kulanzperiode, also man muss sich damit beschäftigen. Wobei man natürlich hier auch darauf setzt, dass diese, sagen wir mal, hohe Risiken AI vor allem im Mittelpunkt steht. Und die Frage ist halt, was ist das? Ich meine, wir haben immer dieses klassische Beispiel im medizinischen Sektor, wenn es um Tod und Leben geht, natürlich. Wir haben aber extrem viele Anwendungen, die nicht in diesem Bereich spielen. Ich auch sage, da kann man eigentlich ohne Probleme heutzutage auch arbeiten. Auch gerade, wenn es um einfach technische Informationen geht, die keine Geheimhaltung unterliegen, die keinen Datenschutz haben. Weil Datenschutz ist natürlich ein Thema. Es ist kein unregulierter Bereich, wir haben die DSGVO. Aber auch die kann man sehr gut einhalten in dem Bereich. Das heißt, es gibt einen Riesenbereich und auch Prozessoptimierung, wo ich sage, da braucht es auch nicht direkt eine Regulation, weil das ist, die KI kann man da verwenden, die ist ja sicher. Man muss es einfach nur tun. Und man muss einfach einschätzen, wo sollte man vorsichtig sein und dann EU AI beachten, Trustworthy AI beachten, DSGVO beachten. Und da kann man gerne auf uns zukommen als Experten, die sich damit auskennen an der Stelle. Und gerade das ARIC ist ja auch sehr, sehr eng auch mit Politik und Forschung unterwegs, gerade was Trustworthy AI betrifft, um das Thema dann aufs nächste Level zu heben. Also wir haben da was zu tun. Ich muss schon beenden und sagen, gerade im generativen Bereich für Bildgenerierung, da sind wir, das Recht ist noch nicht so weit. Ich weiß noch nicht, ob man dann sagen sollte, ja, wir warten jetzt lieber. Das ist nämlich keine Alternative, ne?
Liegt Deutschland dort hinter anderen Ländern zurück?
Wir haben im Forschungssektor eigentlich mit Schlüsseltechnologien erfunden im Bereich der Bildgenerierung oder auch mitentwickelt, die konkurrenzfähig sind. Im Startup-Bereich oder im Unternehmensbereich ist leider, wie gesagt, dieses Investment-Risiko gehen nicht viele leider ein. Ja, also wir sind da schon hinten dran. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, die Frage, die typisch kommt, gibt es dazu schon Regularien? Also wir als Deutschland versuchen immer zuerst genau das in den Griff zu kriegen, bevor wir anfangen, Technologie zu nutzen.
Befürchtest du persönlich eine eventuelle Überregulierung?
Definitiv ja.
Und abschließend, was würdest du sagen, kann die deutsche Gesetzgebung vielleicht von anderen Ländern lernen? Was für positive Beispiele gibt es?
Das ist ein bisschen divers jetzt an der Stelle. Also ich sage sogar als Optimist, wir können unser DSGVO-Konzepte und unsere AI-Regularien eigentlich exportieren. Die sind eigentlich super und das passiert auch. Also andere Länder gucken sich unsere Regularien an und verwenden die als Standard. Also das passiert. Also wir fabrizieren hier schon gute Inhalte. Sie gehen nur teilweise zu weit oder sind an den falschen Stellen halt zu offen. Also zum Beispiel, was ist eine KI mit hohem Risiko? Oder was ist quasi keine KI mit hohem Risiko? Das ist nicht klar definiert und lässt halt die Industrie in einem Vakuum zurück. Und das ist gefährlich für die Wirtschaft in Deutschland, weil sie nicht wissen, wo unten und oben ist.
Vielen Dank, dass du diese Informationen in meinen Speicher geladen hast. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Möchtest du mir oder den ZuhörerInnen noch etwas mitteilen?
Ich kann nur aufrufen, genau, kommt zu unserem Workshop, kommt auf uns zu. Wir wollen das auch demnächst für die breitere Masse anbieten, sozusagen, um genau die Berührungspunkte zu erhöhen und so. Das ist unsere Mission, dass wir einfach das im Alltag einsetzen und im Beruf auch einsetzen.
Künstliche Intelligenz hält immer mehr Einzug in das alltägliche Leben. Manchmal laut und medienwirksam, wie im Fall von ChatGPT. Manchmal auch ganz still und beinahe unbemerkt. Um hier auch in Deutschland nicht den Anschluss zu verlieren, gibt es Menschen wie Michael Koch, Direktor für Artificial Intelligence bei Lufthansa Industry Solutions und Vorstandsmitglied von ARIC, dem Artificial Intelligence Center Hamburg. Er weiß, wie man die richtigen Prompts an eine KI richtet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, profitable Applikationen von KI zu finden. Dabei hinkt Deutschland keinesfalls hinterher im internationalen Vergleich. Viele Schlüsseltechnologien sind deutsche Erfindungen. Besonders im Bereich Datenschutz und Sicherheit sind deutsche Verordnungen weltweit ein Musterbeispiel. Das Wichtigste sei es, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und sich selbst mit möglichen Anwendungen und Risiken zu beschäftigen. Conclusio abgeschlossen. Das System fährt nun runter. Bis zum nächsten Mal. IWA out.
Das war The German Quest, ein Podcast der Netzwerkplattform und Eventreihe The German Apartment von Fischer Appelt.